Also insofern bitte ich auch keine großartigen Technikfragen in die Richtung, was ist nun sicherer, irgendwie Krypto XY oder das und das Programm. Da kann ich nicht weiterhelfen, das überlasse ich dann auch anderen. Also ich versuche eigentlich mich immer mehr mit den gesellschaftlichen Auswirkungen von der Überwachung zu beschäftigen, weil ich persönlich denke, dass man nicht alles über die Technik regeln kann. Es wird oft gesagt, ich finde das nicht schlimm, dass die und die Technik eingesetzt wird, weil ich bin so verdammt clever, ich kann das sowieso umgehen. Und das fällt eigentlich zu jeder Technik ein und ich halte das für falsch, weil ich glaube, dass man sich da in so einer Sicherheit wiegt, die man auch überhaupt nicht erreichen kann. Und letztendlich ist es dann auch so ein Hase-und-Igel-Spiel, wie ich finde, weil die eine Technik ist etabliert, ich versuche sie zu umgehen und wenn ich das geschafft habe, ist die nächste etabliert. Ich weiß nicht, ob man das nur auf Dauer wirklich so mitspielen möchte, die Spiel. Ich persönlich nicht. Und das, was mir im Moment wirklich Sorgen bereitet und wo ich auch bei Stopp 1984 versuche, Menschen überhaupt erstmal dazu zu bringen, darüber nachzudenken, ist einfach diese Masse an verschiedenen Überwachungstechniken und Überwachungsideen, die ja nicht zuletzt seit dem 11.09.2001 irgendwo wirklich über uns hereinbrechen. Und ich denke zum Beispiel, die Biometrie, biometrische Daten jetzt in Pässen und ähnlichen Dokumenten, dass das etabliert werden soll, halte ich für verkehrt, weil ich glaube, dass der nächste Schritt dann sein wird, wirklich eine zentrale Datenbank. Und nicht nur, weil schon bei der Volkszählung irgendwo gesagt wurde, eine zentrale Datenbank soll es nicht geben, bin ich dagegen. Ich opfer mich jetzt mal und nehme mal ein Usenet Law. Die meisten werden es kennen, Goodwin's Law. Wer als erster den Nazi-Vergleich macht, hat verloren und darf die Diskussion aufgeben. Ich gebe sie übrigens danach nicht auf. Aber der ein oder andere wird vielleicht die Geschichte des Hitlerjungen Salomon, wenn auch nur aus dem Film, kennen. Ich weiß es nicht. Kennt die jemand? Fabelhaft. Für die, die es nicht kennen, in Kurzfassung geht es um einen jüdischen Jungen, der sich praktisch der Verfolgung entzieht, indem er sich als deutscher Junge ausgibt und dann auch in der Hitlerjugend Karriere macht. Und wenn man sich mal überlegt, wie das möglich war, dann sieht man irgendwo auch, dass die Idee, ich habe nichts zu verbergen, eigentlich eine ziemlich fadenscheinige Idee ist und eigentlich ein Nullargument. Weil man muss ja bedenken, dass der Herr Perel, dessen Geschichte also die Geschichte des Hitlerjungen Salomon ist, gefunden wurde und es aber schaffte, seine Identität schnell genug zu verschleiern, indem er einfach nur diese Zettel, den es damals halt gab, wo sein Name drauf stand, schnell mal in den Dreck kickte und somit sich dann als jemand ganz anders ausgeben können. Ich denke, wir wissen, dass das heutzutage gar nicht mehr möglich ist und letztendlich mit biometrischen Daten schon überhaupt nicht mehr möglich sein wird. Da reicht es dann, wenn man den Herrn einmal vor einem Iris-Scan-Gerät setzt und weiß, okay, das war wohl nichts mit Deutsch. Entschuldigung, leider verloren. In dem Fall hätte er dann etliches verloren, nämlich sein Leben. Viele sagen, ja Gott, früher und Hitlerzeit und das kann nie wieder passieren, das wird nie wieder passieren, wir haben genug draus gelernt. Ich weiß nicht, ob wir so viel draus gelernt haben. Ich weiß, dass es immer noch viele Menschen gibt, die andere gerne ausgrenzen, die auch mit Meinungsfreiheit nicht klarkommen und nur eine abweichende Meinung schon als Grund sehen, jemanden, wie es so schön heißt, fertig zu machen. Ich denke, in letzter Zeit kommt zum Beispiel auch der Gedanke wieder auf, scheiß Ausländer raus aus Deutschland, nehmen uns ja nur irgendwo die Arbeitsplätze weg. Und auch der Gedanke, ist es eigentlich mit Behinderten und alten Menschen nicht so, dass die uns auf der Tasche liegen etc. Ich denke, dass da gerade auch so ein Euthanasiegedanke wieder vorkommt. Und ich glaube, ich muss niemandem erzählen, wie leicht es dann anhand der ganzen Datenbanken wäre, diese Menschen rauszusieben, die dann in dieses Raster der zu entsorgenden Menschen gehören. Ich sage das absichtlich so brutal mit dem Entsorgen, weil ich denke, das schwirrt mittlerweile in vielen Köpfen wieder rum, dass man meint, wir sind zu viele und so weiter und so fort. Und daher sehe ich es wirklich als gefährlich an, zu viel über Menschen zu sammeln und sie praktisch schon jetzt zu kategorisieren. Und ich möchte eigentlich nicht die Zeit erleben, in der jemand eine Datenbank durchforstet und sieht, dass ich gehbehindert bin und dass ich vielleicht deshalb kein Recht mehr auf mein Leben habe, so wie ich es jetzt habe. Abgesehen von diesen Horrorszenarien, die zum Glück noch Szenarien sind, die ich aber, wie gesagt, nicht unbedingt für so unwahrscheinlich halte, ist es auch einfach so, dass ich mir das Recht nehme, Dinge zu verbergen. Ich nehme diese Überlegung oder diese Argumentationsschiene einfach nicht an, dass wer etwas zu verbergen hat, automatisch etwas Böses tut. Es wird oft genauso rübergebracht und es heißt, du hast ja nichts zu befürchten, wenn du nichts zu verbergen hast. Die Frage ist aber einfach nicht, ob wir was zu verbergen haben, sondern warum, vor wem und wann. Jeder hier hat meiner Meinung nach was zu verbergen und das ist auch sein gutes Recht. Ich möchte viele Sachen gar nicht wissen. Und ich glaube, manches möchte man über mich auch nicht wissen und ich erzähle es auch niemandem. Aber das macht mich noch nicht zu jemandem, der kriminell ist. Und auch Gedanken oder Meinungen, die vielleicht momentan nicht im Trend sind, machen mich noch nicht automatisch zu jemandem, der kriminell ist oder eine terroristische Vereinigung plant oder ähnliches. Und ich bin in diesem Land nicht verpflichtet, jedem alles über mich zu erzählen, damit ich sozusagen ein angenehmer Bürger bin, weil ich denke, noch gilt hier irgendwo auch etwas wie Privatsphäre, wenn auch immer weniger. Und es gilt die Unschuldsvermutung. Ich muss nicht beweisen, dass ich unschuldig bin, sondern man muss mir nachweisen, dass ich schuldig bin. Und ich denke, was in letzter Zeit nicht nur in Richtung Internet, aber auch in Richtung Internet passiert, läuft auf genau das Gegenteil hinaus. Es läuft darauf hinaus, dass man nämlich davon ausgeht, jemand, der zum Beispiel seine Mail verschlüsselt, tut etwas ganz furchtbar Schlimmes oder plant etwas ganz furchtbar Schlimmes. Aber ich wüsste nicht, warum man sich dieser Argumentation anschließen sollte, weil ich denke, es ist mein gutes Recht, einen Briefumschlag zu benutzen und darauf zu vertrauen, dass er nicht geöffnet wird. Ich denke, die Zeiten, in der jedes Telefon den kleinen Schriftzug hatte oder den großen Feind hört mit, sollte eigentlich vorbei sein. Mittlerweile ist es so, dass etliche Menschen schon wieder sagen, dass gerade die Zeit auch in der DDR, ich habe sie zum Glück nicht miterlebt, vielleicht wäre es manchmal andererseits auch gut gewesen, hätte ich es. Viele sagen, dass diese Zeit, was die Überwachung angeht, mittlerweile schon wieder überholt wurde, bei weitem. Wie gesagt, ich habe es nicht miterlebt, ich kann es insofern nicht beurteilen. Ich denke, es ist auch eigentlich unerheblich, ob es jetzt getoppt wird von uns oder ob wir auf dem Weg sind. Ich denke, was wirklich wichtig ist, ist, dass wir uns das erstmal überhaupt klar machen, dass wir das gute Recht haben, etwas zu verbergen. Weil es ist so in den Köpfen schon wirklich hineingedrückt worden von Politikern und von irgendwelchen Medienwissenschaftlern, von Medien, dieses nur wer was zu verbergen hat, hat was zu befürchten, zeig einfach alles über dich, sei offen, mach dich zum gläsernen Bürger, dann wissen wir auch, du bist ein guter Bürger. Und dieses wirklich, man sieht immer mehr Menschen, die dieses Denken komplett übernommen haben. Und ich denke, das ist das Schlimmste, was man tun kann. Und das ist auch das Schlimmste, was sich in letzter Zeit ergibt, dass für die Privatsphäre gar kein Gedanke mehr über ist, sondern dass man wirklich sich beinahe dafür schämt, dass man etwas gegen die Kamera irgendwie oben über der Straße hat. Dass man sich schon wirklich wie ein Freak vorkommt, wenn man in eine Firma geht und sagt, Moment mal, ihr nehmt mich da auf, darf ich bitte mal wissen, was mit den Daten geschieht? Wird das gelöscht? Wird das gespeichert? Wer sieht denn die Bilder? Kann ich mir das mal angucken? Man wird wirklich angesehen wie jemand, der auf gut Deutsch nicht mehr alle Tassen im Schrank hat. So, was will die denn? Hä, wieso? Nee, das können wir nicht jedem zeigen. Wieso nicht? Das sind Aufnahmen von mir. Warum soll ich mir die nicht ansehen dürfen? Warum soll ich nicht wissen, was andere Menschen mit meinen Daten tun? Und da sehe ich wirklich die große Gefahr, dass man immer mehr, nur weil man sich auf Privatsphäre besinnt und sich dieses Recht herausnimmt, auch über die eigenen Daten bestimmen zu wollen und sagt, ich möchte wissen, wer sie verarbeitet. Ich möchte wissen, wohin sie gehen. Ich möchte wissen, wer sie speichert. Dass man deshalb schon in eine Ecke gestellt wird. Und diese Zeit ist schon lange da und sie nimmt zu. Ich denke, viele, die sich mittlerweile mit Datenschutz beschäftigen und Wert auf ihre Privatsphäre legen und auch gegen die Standardargumente, es ist doch gegen, ach, ich weiß nicht, es ist für die Terrorbekämpfung gut, es ist gegen Kinderporno gut, es ist gegen Rechtsradikale gut, es ist gegen Raubkopierer gut, gegen irgendwas ist es immer gut und deshalb muss man es befürworten, weil sonst ist man entweder einer von denen oder ein Sympathisant von ihnen. Und ich weiß nicht, ob jetzt hier irgendjemand bereit ist, wirklich zu sagen, ich verzichte auf meine Privatsphäre, nur um etwas dermaßen Abstraktes wie eine Sicherheit für Staat und für die Bürger oder vielleicht für die Wirtschaft zu erhalten. Abstrakt deshalb, weil ich nicht der Meinung bin, dass wir diese Sicherheit überhaupt erreichen können. Ich denke, jeder hier ist verhältnismäßig einfach in diesen Raum reingekommen. Also ich glaube, es musste niemand sein Köfferchen unten auspacken. Ich glaube, es gab keine Leibesvisitation. Und ich glaube, es gab hier auch keine Pflicht, den Personalausweis vorzuzeigen oder einen Fingerabdruck abzugeben. Würde mich jedenfalls wundern. Ich frage mich, wer hätte es gemacht, um hier reinzukommen? Hätte jemand einfach so seinen Personalausweis fotokopieren lassen, noch ein Bild von sich daneben, damit auch klar ist, dass das wirklich ist? Hätte es jemand gemacht? Warum? Worauf? Worauf kommt es an?
Spätestens auf dem Zeitpunkt, wenn ich was bekomme, was ich wieder zurückgeben muss, in der andere im Prinzip, dass wir zurückhandeln. Sagen wir so, ich bekomme ein Gerät, zum Beispiel, keine Ahnung, ein Abstimmgerät, das kostet viel Geld, und damit ich das bekomme, müsste ich jetzt bei dem was hinterlegen. Kann er ja dann einen Rechtsanspruch erreichen. Und da kann ich entscheiden, will ich denn die Dienstleistung in Anspruch nehmen, dann würde ich natürlich ein gewisses, Maß in meiner privaten, ihm zur Verfügung stellen. Das gibt es mir niemals. Also ist am Ende des Wochenendes so eine Situation, wo ich mich natürlich frage, inwieweit kann man von dem anderen verlangen, dass es eine Privatsphäre in der Richtung begeht.
Das ist das Problem. Ja, das ist die Theorie nämlich und die Praxis. Weil ich möchte gerne Datenschutz, ohne Zweifel. Ich muss bestimmte Daten rausgeben. Mir bleibt gar nichts anderes über, weil sonst bekomme ich manche Dinge nicht. Ich muss, um einen bestimmten Job zu erhalten, ein polizeiliches Führungszeugnis vorlegen. Tue ich das nicht, weil ich sage, es geht euch ehrlich gesagt einen feuchten Kehricht an. Pech gehabt, kriege ich den Job nicht. Man muss natürlich irgendwo abwägen, das ist klar. Die Frage ist nur, wie viel man bereit ist aufzugeben. Ich würde zum Beispiel, um hier reinzukommen, nicht meinen Personalausweis vorzulegen. Ich würde auch keinen Fingerabdruck hinterlassen. Und ich habe zum Beispiel recht pingelig gefragt, was mit den Bild- und Tonaufnahmen passiert. Und nicht einfach nur gesagt, wird schon klappen. Oder ihr werdet schon wissen, was ihr tut. Weil mich interessiert, was Menschen mit meinen Daten tun. Und es gibt schon genug Möglichkeiten, damit Schindluder zu treiben. Und es gibt schon genug Probleme für mich, überhaupt rauszufinden, wer welche Daten über mich hat und wie sie sich auswirken. Ich denke, die Schufa wird sicherlich jedem hier ein Begriff sein. Ich denke, es wissen auch die meisten, dass man die Möglichkeit hat, eine Eigenauskunft zu bekommen. Kostet mittlerweile 7 Euro noch was. Bekommt man verhältnismäßig schnell. Andererseits nützt es einem ziemlich wenig. Weil man bekommt zwar zu sehen, ob man negative Einträge hat wegen Zahlungsverzug oder ähnlichem. Was sich aber unter anderem zum Beispiel direkt auf Dinge wie Kreditgewährung, Kreditkartengewährung oder ähnliches auswirkt, ist der sogenannte Scoring-Wert. Der Scoring-Wert wird errechnet nach einem System, was das Betriebsgeheimnis der Schufa ist. Es erfährt niemand, welchen Wert er zurzeit hat und auch nicht, wie er sich errechnet. In diesen Scoring-Wert fließen zum Beispiel auch ein, wie oft man umgezogen ist. Das wirkt sich negativ aus. Auch das Alter fließt mit hinein, der Wohnort. Andererseits zum Beispiel auch häufige Kontenwechsel. Fließt alles mit hinein. Wie das hineinfließt, wie sich der genau errechnet, ist, wie gesagt, das Betriebsgeheimnis der Schufa. Und da es keine personenbezogenen Daten sind, laut Schufa, erhält man sie auch nicht. Das heißt, man wird bewertet, eine andere Firma bekommt diesen Scoring-Wert mitgeteilt und entscheidet sich, aufgrund des Scoring-Wertes zum Beispiel einem keine Kreditkarte zu geben. Man hat aber noch nicht mal die Möglichkeit.
Ich bekomme meinen eigenen Scoring-Wert nicht zu sehen, aber ein Dritter bekommt.
Das ist richtig, ja. Eine Firma. Wenn eine
ganz besonders.
Ja.
Die würden einen besonderen Vertrag abschließen, ja. Und dann müssen sich selbst verpflichten, dass sie diese Angabe nicht dem Kunden weitergeben. Denn sonst könnte man ja sagen, ich weiß, die Firma XY ist eine, die den Scoring-Wert bekommt. Ich mache dort einen Vertrag. Damit weiß ich, die haben den Scoring-Wert und erbitte dann eine Selbstauskunft gemäß Bundesdatenschutzgesetz bei dieser Firma und möchte dann auch den Scoring-Wert haben.
Richtig.
Das dürfen Sie nicht weitergeben, das sind die verpflichtet.
Oder ich habe einen Freund mit einer Firma und sage, kannst du nicht mal anfragen für mich? Mache ich und du sagst es mir.
Sehr gut, Telekommunikationsanbieter, ja. Dort wird das Scoring-Wert gar nicht übermittelt. Die kriegen den gar nicht. Die Grafbanken zum Beispiel bekommen die nicht.
Also ich weiß, dass etliche Internetbuchhändler bekommen ihn. Und danach wird zum Beispiel dann entschieden, ob man auf Rechnung seine Bücher kaufen darf oder nur per Nachname. Kreditkarten werden von den Firmen nur nach Ermittlung des Scoring-Wertes vergeben. Und wie gesagt, keine Chance für mich selbst überhaupt zu erfahren, wie ich in dieser Richtung bewertet werde und weshalb.
Und wenn man dagegen klagt, hat es schon mal jemand versucht?
Ich meine mich daran erinnern zu können, dass bereits auch die Datenschutzbeauftragten dies mehr als bemängelt und gerügt haben, wobei aber die Schufa bisher Recht bekommen hat. Eine Klage gab es auch wieder, soweit ich weiß, noch nicht.
Mir ist aber auch schon Folgendes aufgefallen, dass wenn man bei gewissen öffentlichen Institutionen, die solche privaten Daten hat, wenn man dort anruft zum Beispiel und sagt, ich hätte gerne meine eigenen Daten, gibt es also jemand Fremdes aus, dann schickt die jemand einfach das zu. Ob das die richtige Adresse ist, ob man das abhängt, etc. Das wird überhaupt nicht überprüft.
Bei der Schufa nicht. Bei der Schufa ist es ganz, ganz pingelig, genau. Ja, ja. Übrigens wurde früher eine Anfrage an die Schufa nach den eigenen Daten auch als Negativwert gleich mit einbezogen.
Ist die Schufa irgendwie staatlich geregelt oder ist das eine freiwillige?
Es ist eine private Gesellschaft.
Aber staatlich vorbestimmt, dass alle sich an die zwei haben, oder könnte es im Prinzip ja auch eine alternative Gesellschaft geben? Es gibt doch mehrere.
Gute Frage. Soweit ich weiß, gibt es für die Schufa extra Klauseln, dass halt die Schufa als einzige dieser Firmen tätig ist. Also ich meine, es gibt ja noch private Auskunfteien sozusagen, meinetwegen Kreditreform oder ähnliches. Die geben ja auch sehr gerne Daten weiter, ohne einem zu sagen, dass die sie haben. Aber die Schufa ist halt wirklich so, dass sie auch die Daten von allen Bundesbürgern einfach hat.
Wie begründet ihr?
Die Schufa ist ja sogar die einzige Firma, die indirekt im Bundesdatenschutzgesetz drinsteht. Nicht namentlich, sie steht indirekt drin. Steht nämlich drin, Auskünfte zu den gespeicherten personenbezogenen Daten sind unentgeltlich zu erteilen. Ausnahme, da kommt extra die Ausnahme, ja. Es sei denn, der Betroffene kann diese Daten im eigenen wirtschaftlichen Interesse weiterverwenden. Und da wird also gesagt, so eine Selbstauskunft bei der Schufa, mit der könnte man ja beim nächsten Sonderangebot vom Autohändler, was bloß um 7 Uhr bis 9.30 Uhr gilt, mit dem Ding hinrennen und sagen, hier, ich habe gute Schufa, ich möchte die Schufa-Angebot haben. Und schon hat man dadurch einen wirtschaftlichen Vorteil und deswegen darf man dort Geld löhnen. Das ist nämlich sonst gar nicht zulässig. Und das geht in vielen, vielen anderen Gesetzen das genauso. Überall irgendwelche Kreditwirtschaftsgesetze, immer wird die Schufa mit irgendwelchen Ausnahmeklauseln.
Die Frage, die ich jetzt habe, ist, woher kommt denn die Begründung der Schufa, dass die Daten nicht personenbezogen sind? Weil wenn ich jetzt sozusagen einen Scoring-Wert errechne aus personenbezogen oder sozusagen eine personenbezogene Datenbank verknüpfte mit nicht personenbezogenen Informationen, bleibt das irgendwas, was hinten rauskommt, da immer noch personenbezogen?
Also das ist auch meine Meinung. Die Schufa hat zwei Gründe, warum sie, eigentlich hat sie drei Gründe, warum sie halt nicht mitteilt, wie der Scoring-Wert ist, beziehungsweise wie er ermittelt wird. Das eine ist halt, wie ich schon sagte, Betriebsgeheimnis. Das andere ist, dass sie wirklich der Meinung sind, es ist nicht personenbezogen, weil letztendlich ja auch Dinge wie Wohnort etc. mit einfließen. Und das dritte ist, dass sie sagen, es hat keine direkte Auswirkung. Es gibt ja zum Beispiel keine Richtlinie, wo steht, Scoring-Wert zwischen 200 und 300 heißt, Kreditkarte kann gegeben werden, Konto kann vergeben werden, sondern es ist mehr oder minder einfach so, dass diejenigen, die sich die Informationen holen, es wissen. Sie können ja frei entscheiden. Sie sind nicht daran gebunden, zu sagen, Scoring-Wert 500, du kriegst nichts. Und deshalb wird dies auch nicht als Daten angesehen, die sich direkt auf wirtschaftliche Dinge beziehen.
Das ist aber eigentlich Blödsinn, weil dieser Wert direkt dazu da ist, dass andere Firmen sozusagen die Personen beurteilen können.
Richtig.
Das musst du dir nachweisen.
Darf ich mal kurz was einfügen? Meines Wissens ist etwas anderes. Und zwar, ich rufe also das Auskunftsrecht, das kam von bezieht sich auf gespeicherte Daten. Das Scoring-Wert, der ist nicht gespeichert, jedenfalls sagt das die Schufa. Der wird immer bei jeder Auskunft, die eine Firma beantragt, zeitnah berechnet, übermittelt und nicht gespeichert. Und damit begründet die Schufa
das Auskunftsrecht. Das ist auch noch eine Sache, dass der Scoring-Wert sich ja permanent verändert, ohne eigenes Zutun. Richtig, danke. Das kommt noch dazu, dass sie sagen, es ist kein fester Wert. Ich bin ja nicht immer, was weiß ich, bei 700, sondern vielleicht lebe ich hier in Dresden und Dresden wird jetzt gerade mal runtergestuft, weil in Dresden nun mal viele säumige Zahler leben, weiß ich nicht, kann sein. Und schon werde ich dann als jemand, der in Dresden ansässig ist, mit runtergestuft. Und das sind dann halt auch die Begründungen, warum die Schufa schlichtweg sagt, nö, geben wir nicht raus, gehört nicht zu deinen persönlichen Daten, die wir hier haben von dir.
Eine Frage habe ich dazu. Die Schufa ist privat, ist das richtig? Mhm. Hat also hoheitliche Rechte darüber bekommen, dass er im Prinzip diese Daten, diese Ort, sich besorgt? Oder sind die anderen dazu verpflichtet, die Daten der Schufa zugänglich zu machen.
Nee, du unterschreibst
nein, nicht, du unterschreibst.
Wenn du nicht unterschreibst, kriegst du zwar kein Konto, aber die Daten landen auch nicht
da. Es gibt prinzipiell, wo kommen die Urdaten her, mit denen sie arbeiten?
Wenn du ein Konto haben willst. Bank.
Zum Beispiel. Wenn wer ein Konto eröffnet, muss zum Beispiel zustimmen oder wenn man einen Vertrag. Jetzt meinetwegen, man möchte eine Kreditkarte beantragen. Dann muss automatisch auch angekreuzt werden, ich bin damit einverstanden, dass diese Daten bla 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 und dass sich auch diese Firma bei der Schufa erkundigt und so weiter. Ohne kann man sich die Briefmarke eigentlich sparen. Ohne dieses Kreuzchen. Und das ist für mich zum Beispiel schon ein sehr wichtiges Beispiel, wie Daten über uns entscheiden, von denen wir überhaupt nichts wissen. Den wir schlichtweg dadurch, dass es keine Handhabung gibt, irgendwo ja wirklich hilflos ausgeliefert sind. Wir wissen nicht, warum plötzlich irgendwo mein Scoring-Wert gestiegen ist oder gesunken ist. Wir wissen auch nicht, wie hoch er ist und ob das jetzt der Grund ist, warum man keine Kreditkarte bekommt, zum Beispiel. Man bekommt einfach nur einen abschlägigen Bescheid und gut, mehr nicht.
Besonders, dass Firmen halt dort Einträge machen können, Negativ-Einträge, und man hat riesen Probleme, die wieder rauszukriegen, wenn sie überhaupt denn wirklich rausgehen. Also einer Privatfirma vertraue ich dann.
Richtig. Ich denke, das ist halt auch etwas, was, als ich vorhin sagte, ja, das ist dieser Tauschhandel, was möchte ich? Und was gebe ich dafür auf? Dieses ist aber keine freie Entscheidung mehr. Weil es ist kurzsichtig zu sagen, ja, du brauchst ja nicht unterzeichnen. Du brauchst ja die Daten nicht an die Schufa übermitteln lassen. Sondern ich bin gezwungen, das zu tun, sobald ich ein Konto eröffne. Und genauso werde ich zigmal in meinem Leben gezwungen, bestimmte Daten herauszugeben, weil ich gar nicht diese freie Wahl noch habe, zu sagen, möchte ich nicht. Und gerade jetzt auch durch diese ganzen vielen internationalen Verflechtungen von Firmen, durch die Verflechtung von Firmen und Regierungen, dass zum Beispiel Privatfirmen, wie letztendlich zum Beispiel in Amerika passiert, ihre Passagierdaten einfach so weitergeben für ein, ja, wie nennt es sich, computergestütztes Sicherheitssystem. Dass also eine Firma, die in ihren Datenschutzrichtlinien hat, wir geben niemandem Dritten diese Daten, sie trotzdem dann weitergegeben hat, gesagt hat, es war ja nur zu Testzwecken und sie wurden teilanonymisiert, war doch alles in Ordnung. Wo man jetzt aber überhaupt nicht mehr weiß, wurden die Daten gelöscht, sind sie mittlerweile in ein zweites Regierungssystem. Überwachungssystem eingeflossen. Ich denke, das macht nämlich all das heutzutage so gefährlich, dass Daten, die ich einmal herausgegeben habe, kaum mehr wirklich gelöscht werden können, im Sinne von, sie sind vergessen. Weil ich überhaupt nicht mehr die Möglichkeit habe, überhaupt nachzuvollziehen, wo diese Daten überall sind. Ich weiß vielleicht, dass ich heute irgendwo mit German Wings hierher gekommen bin. Ich weiß aber nicht, ob die mittlerweile meine Flugdaten übermitteln, in welche Systeme die einfließen, welche Sicherheitsbehörden Zugriff haben und ähnliches. Ich kann also noch nicht einmal von diesem Recht, was man so gerne zitiert, auf informationelle Selbstbestimmung Gebrauch machen, weil ich noch nicht mal wüsste, an wen ich mich wenden sollte. Ich kann ja schlecht sämtliche Regierungen weltweit plus sämtliche Sicherheitsbehörden plus alle Unterabteilungen anmailen oder anschreiben, ob sie denn vielleicht was von mir gespeichert hätten. Also habe ich im Endeffekt von dieser Möglichkeit, dieser Auskunftsmöglichkeit, die immer so schön gepriesen wird, überhaupt nichts. Weil es viel zu viele Gesetze gibt, die dem zuwiderlaufen. Weil es viel zu viele Abkommen gibt, von denen man zum Teil gar nichts hört. Es gibt auch viel zu viele Richtlinien und Verordnungen und Ausnahmegenehmigungen. Und es gibt mittlerweile einfach auch seit dem 11.09. meiner Meinung nach zu viele Blankoschecks für Regierungen und ähnliches. Nach dem Motto, wir brauchen die Daten, warum zur Terrorbekämpfung? Das hat gereicht. Inwiefern sie dazu nützlich sein sollen, den Terror zu bekämpfen oder nur Terroristen zu finden, konnte bis jetzt noch nicht mal klar gesagt werden. Warum die USA so gerne zum Beispiel wissen möchte, was ich genau gegessen habe, wird mit Terrorbekämpfung begründet, weil vielleicht ist man der Meinung, jeder Terrorist trägt sowieso Turban und isst halt kein Schweinefleisch und deshalb kann man sehr einfach dann den nächsten Terroristen fangen, weil man einfach sagt, aha, dunkelhäutig, Turban, isst kein Schweinefleisch. Das Ganze ist Hanebüchen. Aber es reichte als Begründung, um meine Daten zu kriegen und es reicht für die USA zum Beispiel, um darauf zu drängen, dass diese Daten, mittlerweile werden sie, glaube ich, nur noch für 7 Jahre gespeichert, nur noch. Es gab den Wunsch der USA, diese Daten für 100 Jahre zu speichern. Da fragt man sich, was bitteschön denen noch alles einfällt, was sie noch alles speichern wollen. Und wenn dafür, für so eine Maßnahme schon reicht, zu sagen, Terrorbekämpfung, mehr brauchen wir nicht sagen, dann ist das erschreckend. Das EU-Parlament übrigens hat sich dagegen ausgesprochen und hat gesagt, das ist nicht mit europäischem Datenschutzrecht vereinbar. Die EU-Kommission hat gesagt, sie haben das zur Kenntnis genommen, die Meinung des Parlaments. Danke, dass ihr euch geäußert habt, aber wir finden es weiterhin in Ordnung und als angemessen. Es wird übrigens nicht so sein, auch in Zukunft nicht mit solchen Gesetzen oder Verordnungen oder Abkommen, dass erst getestet wird, ob es mit Datenschutzrechten übereinstimmt und dann in Kraft tritt, sondern umgekehrt. Es tritt in Kraft und dann wird noch einmal eventuell, falls jemand moniert, wird überprüft und eventuell landet es dann vor dem Europäischen Gerichtshof. In der Zwischenzeit werden die Daten munter weitergegeben. Und wie schon gesagt, sie fließen in dieses CAPS-2-System, wo selbst amerikanische Fluglinien gesagt haben, das ist ihnen zu unsicher, dafür geben sie keine Daten raus. Und die Datenschutzrichtlinien in Amerika sind weitaus lascher als unsere. Wenn dort also schon gesagt wird, das System ist zu unsicher, mit uns nicht, dann ist das für mich ein Schlag ins Gesicht, wenn die EU-Kommission sagt, das ist uns egal, wir reichen diese Daten weiter. Das nächste, was jetzt passiert, sind, wie gesagt, die biometrischen Daten in Reisepässen. Auch die RFID-Chips werden uns dann wieder begegnen. Auch bei den Reisedokumenten und es geht munter weiter. Auch da hat die USA sich durchgesetzt. Die USA nimmt jetzt schon Fingerabdrücke von denen, die, und sei es nur für ein paar Tage, zu Besuch kommen. Es wird auch jetzt schon, wer Telepolis oder ähnliches ab und zu mal liest, wird es wissen, es wird schon jetzt munter in verschiedensten Datenbanken geschnüffelt und sei es nur eine Amazon-Wunschliste. Und auch solche lapidaren Daten, die irgendwo kaum aussagekräftig sind, weil, was weiß ich, 2 fremdsprachige Bücher, ein Buch über Maschinenbau und ein Buch über den Islam, können jetzt schon reichen, um noch einer sehr langen Befragung in Amerika ausgesetzt zu sein. So viel zum Thema, ich habe nichts zu verbergen. Und ich denke, auch das ist irgendwo ein Punkt, wo man immer nur sagen kann, ich habe zurzeit meiner Meinung nach nichts zu verbergen. Denn ich weiß nicht, was andere Menschen in meine Daten reininterpretieren und ich weiß nicht, ob sie nicht demnächst schon ausreichen, um mich doch dieser längeren Befragung auszusetzen oder vielleicht noch Schlimmeres. Und ich denke, das sollte Menschen wirklich dazu bringen, aufzuwachen und zu sagen, halt, so nicht. Und vor allen Dingen sollte es Sie auch dazu bringen, zu überlegen, welche Daten Sie preisgeben und ob es nicht vielleicht doch an der Zeit ist, sich mal wieder mit dem Thema Datenschutz zu befassen. Auch wenn wahrscheinlich die nächsten Fußballspiele vor der Tür stehen und die sicherlich sehr viel interessanter und wichtiger sind. Aber ich möchte nicht weiter in einer Zeit leben, wo ich bei jedem Ton, den ich sage, befürchten muss, dass er für mich in ein paar Tagen, Wochen oder Monaten sehr, sehr unangenehme Folgen haben wird. Und da schließt sich für mich der Kreis bei dem, womit ich anfing, mit dem Hitlerjungen Salomon. Ich glaube, er hätte sich auch nicht träumen lassen, dass für ihn und für andere es einmal reichte, jüdisch zu sein, um dann in einem Lager auf gut Deutsch zu krepieren. Und vielleicht hat sich manch einer, der zurzeit in Kuba, in Guantanamo Bay sitzt, sich auch nicht träumen lassen, dass seine Religionszugehörigkeit und sein Aussehen dafür reichen, dort festzusitzen, ohne juristischen Beistand, ohne dass die Familienangehörigen oder Freunde darüber benachrichtigt werden und vor allen Dingen ohne eigentlich wirklich zu wissen, warum man dort sitzt. Weil die Mehrheit der Menschen, die dort sitzen, einsitzen, wenn man es überhaupt so nennen darf, die dort eingepfercht sind, wissen noch nicht mal, warum sie dort sind. Es gibt keine offiziellen Anklagen und nichts. Und ich denke und hoffe, dass es zumindest manch einem hier in dieser Richtung zu denken gibt. Ich glaube, das ist das, was ich abschließend noch sagen möchte. Matthias Hannig wird nachher was zum Thema Vorratsdatenspeicherung sagen. Ich weiß nicht, ob das den Menschen hier ein Begriff ist. Ich kann es nur kurz mal umreißen. Man möchte gerne sehr langfristig, ein Jahr mindestens, vielleicht aber doch etliche Jahre. 7 Jahre ist bisher zum Beispiel in Großbritannien der Wunsch, die Verbindungsdaten von uns aufzeichnen. Das heißt, man möchte gern wissen, wann habe ich wem gemailt, wann war ich auf welcher Webseite, wann war ich in welchem Chat, wann habe ich jemanden angerufen, wann habe ich jemanden eine Kurzmitteilung, so schön SMS genannt, geschickt, wann habe ich eine erhalten, von wem, wie lange habe ich telefoniert und dergleichen mehr. Die Wunschliste von Infopol, was die Vorratsdatenspeicherung angeht, ist noch etwas länger. Dazu gehören dann auch Informationen, bezahle ich meine Rechnung selber oder bezahlt sie jemand anders, etc., etc. Auch hier die altbekannte Begründung, Terrorbekämpfung, Bekämpfung von Urheberrechtsproblematiken, Bekämpfung von Kinderpornografie, organisierter Kriminalität, Geldwäsche und Drogenhandel. Das Übliche, würde ich mal sagen. Wenn wir uns jetzt aber eins überlegen, diese Datenspeicherung bedeutet also, dass jemand in 7 Jahren, nehmen wir an, sie wird einmal verabschiedet, diese Datenspeicherung, dass jemand in 7 Jahren noch weiß, mit wem ich heute telefoniert habe. Und vielleicht war einer dieser Herren, mit dem ich heute gesprochen habe, mittlerweile jemand, der schlichtweg austickte und der vielleicht einen Terroranschlag geplant hat, dabei erwischt wurde, der vielleicht jemanden umbrachte oder ähnliches. Dann reicht schon eine kleine elektronische Rasterfahndung, damit ich auch zu den Verdächtigen gehöre, weil ich ja einmal mit ihm gesprochen habe, wie man ja sehen kann. Hierbei sei übrigens noch zu erwähnen, dass sehr technikgläubig davon ausgegangen wird, dass derjenige, der den Anschluss besitzt, ja auch derjenige ist, der in dem Moment gesprochen hat. Es werden ja keine Inhalte aufgezeichnet, es werden Verbindungen aufgezeichnet. Die Auswirkung wäre zum Beispiel, dass ich mein Handy ganz bestimmt nicht mehr verleihe. Auch nicht, damit sich jemand mal kurz ein Taxi rufen kann. Ich weiß nicht, ob es so erstrebenswert ist, in so einer Welt voller Misstrauen gegenüber den anderen zu leben, dass man sich überlegen muss, möchte ich jetzt wirklich dem mählen? Ich kann ja nie wissen, was das für einer ist. Vielleicht lasse ich es doch lieber. Wer weiß, sonst komme ich in 3 Jahren plötzlich in Teufels Küche. Oder sollte ich jetzt wirklich auf diese Webseite? Wer weiß, vielleicht wird das alles noch verschärft mit Urheberrecht und so weiter. Und in 2 Jahren steht die Polizei vor der Tür. Oder wie schon gesagt, ich weiß nicht, ob ich in einer Welt leben möchte, wo mein Telefon strikt abgesperrt ist und auch bei der Fete niemand von mir aus telefonieren darf oder mein Handy mal benutzen darf, weil man ja nie weiß, was sich daraus ergeben könnte. Das sind für mich die Auswirkungen, die sich nämlich auf der privatesten Ebene ergeben. Dass ich mir ganz genau überlege, mit wem ich zu tun habe, inwiefern und bloß nichts tue, was dann in diesen 7 Jahren vielleicht nachvollziehbar noch ist oder noch länger. Auch da wird gern die Forderung nach noch längerer Datenspeicherung erhoben. Und auch das birgt für mich die Gefahr, dass nicht zuletzt auch, weil die Inhalte nicht dabei sind. Man denke jetzt in dem Fall zum Beispiel an die netten kleinen Würmer, die wahrscheinlich über jeden hier, der einen Computer hat, ab und zu hereinbrechen oder zumindest über die Freuden, die man dadurch hat, dass andere sich den Wurm angefangen haben. Ich denke, die E-Mails, die oben als Absender noch einen bekannten Namen hatten und dann nur aus diversen Anhängen bestehen und Ähnlichem, sind uns zu Genüge bekannt. Und ich glaube, bei fast jedem hier wird der Spam-Ordner wahrscheinlich in letzter Zeit auch überquillen. Diese Sachen werden dann natürlich auch mit in die Vorratsdatenspeicherung einbezogen. Das heißt, wenn man von der Technikgläubigkeit mancher Leute ausgeht, dann kann man sich überlegen, dass dann zum Beispiel ich ganz schnell plötzlich jemand bin, der mit Abdul von, was weiß ich, aljazeera.com regen Kontakt hatte, zumindest 3 Mails ausgetauscht habe, auch wenn ich das nie getan habe und einfach nur der gute Mann scheinbar ein schlecht konfiguriertes Outlook hatte. Insofern kann man sich dann überlegen, wie man sich dann vielleicht in 3 oder 4 Jahren rausredet. Und ich würde gern, wenn ich das könnte, jetzt einen kleinen Zeitsprung machen und etliche dann 7 Jahre später sozusagen fragen, mit wem sie heute was besprochen haben. Mit wem sie worüber geredet haben oder wem sie eine Kurzmitteilung geschickt haben. Ich weiß nicht, ob man sich jetzt noch daran erinnert, mit wem man vor 7 Jahren telefoniert hat. Ich weiß nicht, ob man manche Freunde nicht vielleicht mittlerweile schon dadurch, dass sie wegziehen, zum Beispiel schon nach 2 Jahren verliert. Und ich frage mich, wie man dann zum Beispiel in 7 Jahren erklären soll, was man denn bitte schön die ganze Zeit mit dem Herrn so alles besprochen hat. Ich wüsste heute nicht mehr, über was ich vor 7 Jahren gesprochen habe. Ich wüsste allerdings, dass ich manches, was ich da gesagt habe, heutzutage ganz bestimmt nicht mehr meinen würde. Insofern, falls dann die Überlegung kommt, die Verbindungsdaten reichen nicht mehr, möchten auch gerne Inhalte, haben wir das gleiche Spielchen wieder, dass man sich nämlich überlegt, was ich vor 7 Jahren gesagt habe, meine ich jetzt ganz bestimmt nicht mehr. Vielleicht war ich in einer schlechten Verfassung, vielleicht war ich einfach nur sauer. Was noch dazu kommt, ich denke, jeder von uns hat wahrscheinlich auch schon mal eine Mail geschrieben, wo in etwa dran stand, huch, da hätte ich wohl irgendwie schreiben sollen, dass das ironisch gemeint war. Weil man eben etwas, was man schreibt, logischerweise nicht so betonen kann, wie etwas gesprochen ist. Das heißt, auch dafür wird man sich dann eventuell, sollte diese Vorratsdatenspeicherung sich irgendwann auf Inhalte auch erstrecken, auch da wird man sich dann überlegen müssen, wie man jemanden klar macht, dass ein Ja, haut sie alle platt, die Bonzen, nun wirklich irgendwo einfach nur ironisch gemeint war und nichts damit zu tun hatte, dass man zu der Zeit, auch wenn 3 Freunde von einem scheinbar sehr viel mit einem gemählt haben und jetzt im Knast sitzen, auch der Meinung war, man sollte ein paar Mordanschläge begehen. Und ich glaube, diese Vorstellung, dass man sich in etlichen Jahren rechtfertigen muss dafür, dass man mit irgendjemandem gesprochen hat, oder die Vorstellung, dass man von jetzt an aus diesen Gründen vielleicht besser mit niemandem mehr spricht. Ich finde beides nicht unbedingt schön. Und das ist eigentlich noch geschmeichelt. Und ich denke, dass hier, wo glücklicherweise viele Menschen doch irgendwo zuhören und nicht gleich mit dem, du willst wohl etwas für Nazis tun oder du willst wohl Kinderschänder irgendwo sympathisieren oder du willst nur, dass die Raubkopierer nicht im Knast kommen, argumentiert, sondern dass man wenigstens zugehört hat. Und ich hoffe, dass so mancher dann hier rausgeht und sich vielleicht überlegt, dass täglich ein paar Minuten Zeit und Aufwand, um gegen diese Bestrebungen, soweit es uns noch möglich ist, vorzugehen, keine schlechte Idee wären. Danke.